Es ist wieder Mittwoch hier bei Radio Free FM und der Podcast der internationalen Stadt geht in eine neue Runde. Und das natürlich wieder mit einem spannenden Gast. Stefan Sieber nämlich ist Forscher am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, dem ZALF in Brandenburg. Hallo Herr Sieber, stellen Sie sich doch gerne mal selber vor.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Frau Stach. Ja, wir am ZALF, wir sind ein, ich würde mal sagen, Agrarlandschaftsforschungszentrum und unsere Arbeitsgruppe. Ich bin Koordinator einer Arbeitsgruppe, einer Abteilung sozusagen. Wir bearbeiten eben Lösungsansätze für eine nachhaltige Landnutzung und insbesondere eben auch, um die Ernährung zu sichern. Das bedeutet, dass wir in Entwicklungsländer gehen und schauen uns an, wie können wir mit welchen Methoden und mit welchen Instrumenten können wir Modelle finden, können wir Ansätze finden, indem wir die Ernährungslage vor Ort verbessern. Und das machen wir. Wir haben ein ganz internationales Team. Wir haben sehr viele afrikanische Forscher und Forscherinnen, viele aus Lateinamerika und Asien, in denen wir dann zusammensitzen und wir versuchen uns verschiedene Aufgaben da zu überlegen. Und das ist natürlich sehr abhängig immer von den einzelnen Forschungsprojekten selber.
Ja, bevor wir ins Ausland schauen, sind ja gerade die Proteste der Klimabewegung Letzte Generation im vollen Gange, wo Demonstrierende Autobahnen blockieren, um für die Rettung von Lebensmitteln und eine Agrarwende zu protestieren, um wiederum Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Wie gut sind wir denn, bevor wir ins Ausland gucken, wie gut sind wir denn in Deutschland mit Blick auf den Klimaschutz?
Tja, das ist ein weites Feld und ich kann, glaube ich, da auch nur einige Aspekte nennen, aber was man schon sagen muss, dass in Deutschland beziehungsweise auch auf der europäischen Ebene doch einiges passiert. Und ich verstehe auch die Kritik und die Kritiker, dass das viel zu langsam geht. Es ist nicht so, dass es nicht verständlich ist. Jedoch sind wir in einer internationalen Gemeinschaft mit über 170 Ländern und es ist nicht einfach, eben Konsens zu finden. Und deswegen dauert das alles viel länger, als es aus Klimaperspektive dauern sollte. Und wir hatten das Kyoto-Protokoll, das ist ausgelaufen und deswegen ist ein riesiger Druck entstanden, dass das wieder weiter in ein neues Protokoll überführt wird. Und das ist ja bekannterweise auch gelungen.
Genau, 2015 wurde nämlich auf der Weltklimakonferenz dann ja das Pariser Klimaabkommen beschlossen, wo sich 195 Staaten verpflichtet haben, den Klimawandel einzudämmen. Dabei soll unter anderem die Wirtschaft klimaneutral umgestaltet werden und so soll dann auch das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden, das den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 einfrieren soll und der Klimawandel eben abgeschwächt werden. Wie gewissenhaft versuchen die Staaten denn ihrer Einschätzung nach die Bedingungen des Abkommens einzuhalten?
Ja, das ist auch ein weites Feld. Es gibt Grauzonen hier und es gibt tatsächlich auch, man muss es einfach sagen, dass eben diese Einhaltung, besonders im Kyoto, aber auch noch im Pariser Abkommen, das ja 2015 ratifiziert worden ist, noch nicht, die Standards noch nicht definiert waren. Und das ist tatsächlich so, dass es gar nicht einfach ist, wenn man ganz viele Staaten an einem Tisch hat. Die einen haben tatsächlich eher qualitativ gesagt, ja, wir wollen Treibhausgase reduzieren. Die anderen haben ganz konkrete Ziele genannt, quantitative Ziele, um wie viel sie reduzieren wollten. Und das war aber nach wie vor noch nicht vereinheitlicht und ist auch noch immer sehr fragwürdig. Aber dennoch, um das zu schaffen, dieses 1,5-Grad-Ziel, was wir haben und diese oder mindestens unter 2 Grad Erwärmung zu bleiben, das ist ja das Ziel und die Referenz ist ja da vorindustriell. Es ist jetzt gelungen und das ist das Schöne, diese NDCs zu haben, also die NDCs, diese National Determined Commitments, das sind die Selbstverpflichtungen. Und wenn man das schaut, diesen Sprung von letztendlich von dem Pariser Abkommen zu Glasgow, da waren es 55 am Anfang, 55 Staaten, die ratifiziert haben. Das war ein Anteil von 55% dieser weltweiten Treibhausgasemissionen. Und in Glasgow sind es wesentlich mehr, über 150 Staaten. Und man hat eben gesagt, ja, wir wollen bis 2030 den Ausstoß um mindestens 45% senken. Und das ist eben schon ein Erfolg. Und wenn Sie mich gefragt haben nach dieser kritischen Perspektive, ja, es ist natürlich fraglich, ob so etwas dann auch erreicht ist, aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass in dieser internationalen Verhandlungsrunde es schon zu einer Verpflichtung kommt. Und das Kyoto-Protokoll, also ein Protokoll ist eine Verpflichtung. Das ist etwas, wo man eigentlich nicht von rechtlich von abweichen darf. Und das ist eben im Vergleich zu Konventionen und zu anderen Bereichen, ist das schon eine rechtlich verbindliche Zusage. Das heißt nicht, dass das jetzt alle erreichen werden, aber 2050 möchte man ja klimaneutral werden. Und das ist tatsächlich etwas, was schon ein großer Schritt ist, wenn man noch dachte, dass eben 2015 nichts zustande kommt nach dem Kyoto-Protokoll. Und das ist schon eine positive Aussicht, würde ich sagen, trotz dieser großen Krise. Und diese große Krise ist eine Krise, sonst würde man sie nicht Klimakrise nennen, dass man ganz, ganz schnell Handlungsbedarf hat.
Können wir da noch mal konkreter reinschauen? Also welchen Einfluss hat denn das Pariser Klimaabkommen tatsächlich auf die Gestaltung des Klimas der Zukunft?
Was wichtig ist, und das versuchte ich eben auch noch mal zu sagen, was ganz wichtig ist, dass man schon versucht hat, von dem Protokoll, das war ein allgemeines Ziel, ein globales Ziel, und man hat von dem globalen Reduktionsziel letztendlich bestimmte Ziele abgeleitet. Und jetzt durch diese NDCs, das sind also diese Selbstverpflichtungen, ist man schon zu einem riesigen Schritt ist man vorangekommen, dass man sagt, ja, wir durch unsere Unterschrift in dem Abkommen haben wir eine Selbstverpflichtung, die wir jetzt einhalten möchten. Und das ist dieses Protokoll, also diese Verpflichtung, auch rechtliche Verpflichtung. Und das ist tatsächlich etwas, was ein riesiger Schritt nach vorne ist, auch rein rechtlich. Und man sieht ja auch, wenn man Herrn Habeck sieht, mit dem Klimafonds, dass unheimlich viele Gelder auch jetzt aus deutscher Sicht oder in Deutschland in die Hand genommen wird, um tatsächlich die Wirtschaft klimaneutral zu gestalten. Und das ist tatsächlich schon ein Meilenstein, würde ich sagen, der geschafft worden ist. Also es gibt nicht überall Konsens. Es werden auch nicht alle Länder genau diese Vereinbarungen sehr wahrscheinlich schaffen, wenn man da nicht jetzt weiter dran arbeitet und in die nächste COP-Sitzung reingeht und weiter verhandelt. Und man muss natürlich auch die Perspektive sehen der Entwicklungsländer, die viel weniger Möglichkeiten haben. Und obwohl die Industrieländer letztendlich der Hauptverursacher sind, die Entwicklungsländer zum großen Maße unter der Klimakrise leiden.
Genau, daran würde ich gerne anknüpfen, denn seit Jahren fordern ja ärmere und vom Klimawandel betroffene Staaten einen Fonds für Schäden und Verluste, also für Loss and Damage von den HauptverursacherInnen des Klimawandels aus dem globalen Norden. Und daraus wollen die Betroffenen, die eben unter Dürren, Fluten, Hungersnöten oder auch Unwettern im Zusammenhang mit der Erderwärmung leiden, unterstützt werden. Und der Fonds wurde aber jetzt auch jüngst bei der Klimakonferenz in Glasgow eben nicht beschlossen, weil vor allem die USA und auch die EU wahrscheinlich besorgt sind, für Klimaschäden haftbar gemacht zu werden. Welches Zeichen wurde denn da gesetzt und welche Perspektiven sehen Sie noch?
Ja, das ist eben ein ganz großes Thema der Haftungsregelungen. Und wenn es natürlich dazu kommt, dass man da eine Zusage macht, dann sind eben nochmal die Kosten nicht überschaubar. Und da gibt es natürlich auch von den Industrieländern einfach auch eine bestimmte Angst, die da reinspielt, zu sagen, naja, wenn wir diese Zusagen machen, dann haben wir natürlich Kosten, die vielleicht nicht überschaubar sind. Und das sind natürlich auch, und das ist die Frage der Regelungsräume, das würde auch viele, viele Jahre bedeuten, auch um das zu verhandeln, was das denn überhaupt für Kosten sind. Ich glaube, was aber doch gemacht worden ist, und wenn man jetzt in diesen Bereich der Zusagen findet, der ist jetzt nicht riesig, aber es gibt ja diese Zusage der 100 Milliarden Klimahilfen für ärmere Staaten. Und diese Hilfen, die sind ja soweit zugesagt, die waren natürlich auch in den vorherigen Jahren auch schon teilweise da, aber da gibt es eine Erhöhung und die soll auch sukzessive weiter erhöht werden. Das hat man eben endlich auch festgelegt. Und da denke ich mir, haben wir insgesamt doch sehr positive Signale. Das sind diese 100 Milliarden, die dort eben auch festgesetzt worden sind. Da ist aber die Haftung letztendlich noch mit rausgenommen.
KritikerInnen sagen ja genau da, also mit diesen 100 Milliarden jährlich, das könnte eigentlich Augenwischerei, Heuchelei sein von den Industrienationen. Wie sehen Sie das? Ist das Heuchelei oder kann man damit wirklich was erreichen?
Es ist natürlich letztendlich von einer Perspektive her gesehen, wenn man sich historisch sieht, auch dieser globale Süden- und Nord-Süd-Gefälle, dass jetzt erst durch den großen Druck beim Klima eben auch die Entwicklungsländer eine stärkere Position bekommen, weil durch einen Konsens, den man erreichen möchte in den Klimaverhandlungen, auch Entwicklungsländer sagen können, nein, so noch nicht. Wir brauchen da auch noch mehr. Und das ist eine Zusage. Es ist ja eine zusätzliche Zusage. Also das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass ja auch schon ganz viel in anderen Bereichen läuft. Und es ist natürlich auch insgesamt, und das ist ganz klar, es ist insgesamt zu wenig. Kürzlich waren 2 Studien sind rausgekommen, dass man jährlich mindestens 40 Milliarden mehr bräuchte vom ZEP-Institut in Bonn, um genau diese Anpassungsleistung zu erbringen. Also es ist noch immer zu wenig, aber es ist tatsächlich schon auch wieder hier ein positives Signal. Man kann natürlich ganz viele Ebenen sehen, von wegen auch der historischen Bürde, die man hat, oder auch von der langen, über viele Jahrzehnte benachteiligten Regionen in der Welt. Und da kommen auch die Fragen der Ausbeutung etc. mit rein. Und da gibt es natürlich ganz viel auch Fragen der Kompensation und auch Fragen der, was brauchen die Länder, um sich stärker zu verflechten, auch wirtschaftlich, damit eben auch Entwicklung stattfinden kann. Und dieses Signal ist sicherlich da, aber es ist natürlich, und das muss ich auch aus meiner Perspektive sagen, ist noch unzureichend. Also 100 Milliarden ist sicherlich unzureichend, um zu sagen, jetzt ist alles gut und jetzt kann man sich anpassen, sondern das ist ein dynamischer Prozess und es werden sicherlich noch mehr Zahlungen in den nächsten COPs auch verhandelt werden. Davon gehe ich eigentlich aus. Ja.
Da stellt sich nochmal die Frage, warum interveniert der globale Norden denn überhaupt? Also das Geld wird in Klimaprojekte im globalen Süden gesteckt oder soll gesteckt werden, um zu helfen, sich an die neuen klimatischen Bedingungen und auch den Umstieg auf grüne Energien. Warum macht das der globale Norden?
Warum er das überhaupt macht, ist jetzt gerade durch die Klimakrise, denke ich mir, dass eben tatsächlich auch gesehen wird, Klima hat letztendlich die Welt doch globaler gemacht in der Verantwortung. Das ist ganz klar, dass man sieht, ja, wir müssen gemeinsam handeln. Das ist das eine. Aber ich würde eben auch sagen, kein Staat ist hier altruistisch und es gibt auch immer noch Eigeninteressen und die sind auch da und die kann man einfach auch nicht irgendwie negieren. Also man muss sich schon überlegen, dass es, wenn man das jetzt auf der Perspektive herunterbricht von Deutschland zum Beispiel, Deutschland, wenn ich die Ministerien anschaue, BMU, das hat Klimaschutzinitiative, riesige Projekte, die da aufgelegt werden und an Anpassungen an den Klimawandel. Das BMZ hat ja noch zusätzliche Themen mit drin und die SEWO-Initiative, eine Welt ohne Hunger. Da werden 1,5 Milliarden jährlich ausgegeben für die Entwicklungsländer, also enorme Mengen. Das BMEL ist sehr aktiv, auch im Agrardialog, in dem Wertschöpfungskettengesetz, wenn ich mir das überlege, gerade im Bereich Holz, in dem versucht wird, die Verantwortung auch an Unternehmen abzugeben, wenn eben Holz nicht zertifiziert ist. Und dass da eben auch Haftungsregelungen da in diesem Bereich zum Beispiel auch geändert werden sollen. Also spannend ist, wird viel von den einzelnen Ministerien unternommen und gemacht. Und aus dieser Perspektive gibt es eben auch immer wieder die Eigeninteressen. Es ist sicherlich so, helfen gerne, aber es gibt dann auch Ressourcen, Ressourcenzugang, der sicherlich auch in einzelnen Aspekten wichtig ist. Es gibt auch Bereiche von vielleicht von Know-how. Das ist mannigfaltig und es geht natürlich auch um politischen Einfluss. Und da sieht man schon, dass es auch eine große Konkurrenz gibt im Bereich der verschiedenen Kontinente. Also globale politische Konkurrenz auf verschiedenen Kontinenten. Das ist ja auch ein Spiel, was da getrieben wird. Und da sind auch Eigeninteressen ganz sicherlich mit Und zwar auch nicht von unerheblichem Maß dabei.
Ja, Europa soll ja mit dem Green Deal der erste klimaneutrale Kontinent werden. Und Stimmen aus dem globalen Süden wiederum kritisieren, dass die EU damit grünen Kolonialismus betreibe, weil eben AkteurInnen vor Ort kaum mit einbezogen würden und ein Wissenstransfer weitgehend ausbliebe. So würden dann eben unter dem Slogan der Nachhaltigkeit die ungleichen Machtverhältnisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, die, wie Sie sagen, ja schon seit Jahrhunderten existieren, reproduziert. Ist da was dran, Ihrer Meinung nach?
Das ist eben so eine sehr komplexe Frage. Und leider ist es immer so, dass ich das Ja auch mit Nein beantworten muss. Also ja, das ist tatsächlich so, dass man sagen muss, wenn jetzt Europa klimaneutral würde, entwickelt Europa ganz viele Technologien. Und diese Technologien führen zu einer Technologieführerschaft. Und dann ist aber die Frage, was macht man mit diesen ganzen Technologien, will man sie dann transferieren, will man diesen Transfer machen und sowohl Wissenstransfer als auch Technologietransfer? Ich glaube, da ist Europa zu bereit, aber man muss eben auch sagen, und das ist eben auch durch meine langjährige Arbeit, muss ich es leider auch sagen, es sind häufig die Strukturen in den jeweiligen Ländern, das sind ganz andere Rahmenbedingungen, es ist sehr schwierig, dass man tatsächlich zum Beispiel Technologieentwicklung einfach transferiert. Und da stimmen häufig eben die Rahmenbedingungen nicht, dass man das mal einfach, und das wäre natürlich normativ gesehen, ist das ganz spannend, wenn man sagt, ihr alles, was wir entwickeln, das nehmt ihr doch jetzt und nutzt das. Man hat das gesehen in der Grünen Revolution vor vielen Jahren, wo man einfach in der Landwirtschaft Maschinen bereitgestellt hat und das Know-how und auch die ganze Umgebung, die fehlte, dass das eben nicht funktioniert hat. Und jetzt ist es eben genau das Gleiche bei der Technologie. Müsste man sich eben überlegen, wie macht man das? Also es ist nicht die Frage des Ob, sondern wie, und das eben in einem Maße, dass es funktioniert. Und das geht dann um Menschen, es geht um Wissen, es geht um Technik und um Infrastruktur. Und wenn ich nur schon überlege, dass es sehr schwer ist, in Dar es Salaam, in Tansania zum Beispiel, große Technologieparks zu finden, dann ist es natürlich auch schwer, ganz große Technik oder wertvolle Technik einfach so dann abzugeben. Das ist eben eine Frage, die man, glaube ich, mit sehr viel Bedacht überlegen muss. Und da, glaube ich, gibt es aber trotzdem sehr viele Ansatzstellen. Also zum Beispiel schon alleine Kredite zu geben den Entwicklungsländern, das ist viel teurer, weil da Risiko da ist. Das Risiko muss ja eingepreist werden, wenn man das jetzt wirklich so global sieht. Und die Versicherungskonzerne sagen ja, das ist viel teurer, euch Kredite zu geben. Da muss man natürlich tatsächlich ansetzen und sagen, diese Kredite müssen auch über industrielle Staaten müssten sie abgesichert sein, dass sie günstiger wären. Das Zweite, wo ich auch unmittelbar dran denke, ist Rahmenbedingungen verbessern. Also einerseits gibt es ja sehr viele Landinvestitionen in Entwicklungsländern von Industrieländern. Da muss man ganz deutlich aufpassen und sagen, das muss sozial gerecht und das muss in einem guten Maße stattfinden, dass eine Partnerschaft da ist und dass es nicht Sie kennen das unter Landgrabbing stattfindet. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Oder das andere ist, die Rahmenbedingungen für Handel verbessern. Es ist nach wie vor noch sehr schwierig, in Entwicklungsländern für Menschen, die nicht das Know-how haben, letztendlich schnell zu exportieren in die EU, obwohl das rein von den Gesetzen her geht, aber die Logistik ist nicht so einfach. Und da müsste man ansetzen und da viel stärker helfen, damit sich Märkte aufbauen können. Und das sind also viele Sachen, wo man sagt, da sind Defizite und da müsste man versuchen hinzukommen. Und das geht ja dann um diese Terms of Trade, dass die Wertschöpfung letztendlich in den Ländern stattfindet und dass man nicht ein Rohstofflieferant ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man versucht. Und ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben. Ein guter Ansatz wäre, dass man letztendlich im Co-Design, also dass man mit den Experten vor Ort Prozesse begleitet in den jeweiligen Ländern. Das heißt also, dass man das gemeinsam macht und gemeinsam Wissen erarbeitet, weil jeder Prozess ist auch anders. Und dass man dort gemeinsam etwas aufbaut. Das sind Ansätze, die heute tatsächlich häufig zu finden sind und häufig auch mehr und mehr gemacht werden, zumindest in der Forschung.
Entspinnen sich nochmal ganz schön viele Fragen, nämlich also gab es ja in der Vergangenheit schon viele verschiedene Lösungsansätze. Einige sind gescheitert, andere nicht. Haben Sie vielleicht Beispiele, wo man auf die Nase gefallen ist mit Lösungsansätzen? Mhm. Und haben Sie vielleicht aber auch ein Beispiel, wo es ganz gut geklappt hat vor Ort?
Mhm. Ja, man muss das erstmal trennen, glaube ich, das, was wir machen also nicht Praxis, wir machen auch nicht Entwicklungshilfe, wir machen Forschung. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das heißt, wir entwickeln und testen Methoden, die man dann hoffentlich verbreitet und die andere auch dann verwenden. Das kann Technologie sein. Das wäre auch spannend und toll. Das können digitale Ansätze sein. Es kann aber auch, es können auch sozioökonomische Prozesse sein. Also, dass man bestimmte Prozesse testet. Wann funktioniert etwas sehr gut und wann nicht? Also, ich würde Ihnen da gerne ein paar Beispiele geben, aber das ist dann auf der Forschungsseite. Mhm. Und dann gibt es eben auf dieser Entwicklungshilfeseite, da gibt es dann diese Felder der Hilfe der Selbsthilfe, was viele NGOs machen, also Nichtregierungsorganisationen. Dann gibt es die PPP-Projekte, also Private-Public Partnership, dass man versucht, zusammen mit der Regierung oder mit der Lokalregierung versucht tatsächlich Business zu machen, also dass man versucht, kleine Unternehmen zu gründen. Und das sind so diese Ebenen, die man so skizzieren könnte. Und wenn wir jetzt schauen, was wir machen bei uns und was auch gut funktioniert, und das ist das Spannende, da würde ich sagen, ja, was wichtig ist, ist eine Teilhabe und Transdisziplinarität nennen wir das. Das ist eigentlich, wenn man mit den Menschen vor Ort zusammen erstmal die Probleme diskutiert und sagt, okay, ihr habt vielleicht nicht genug Erträge, was kann man denn machen? Und das aber gemeinsam letztendlich diskutiert und dass es aber von den Menschen kommt, also diese Teilhabe, und dass dann aber gemeinsam ein Prozess geführt wird. Also es gibt gerade ganz viele Restoration-Programme, das ist praktisch Aufforstung oder auch Intercropping, das sind also Baumreihen, die zwischen im Feld zwischen auch Mais gepflanzt werden und dann kommt es zu einer besseren Bodenklima, dann kann die Bodenfeuchte länger gehalten werden und das ist gerade in semi-ariden Gebieten, also da, wo es trocken ist, von Vorteil, dass man sagt, ja, wir versuchen bestimmte landwirtschaftliche Systeme so zu bauen, dass sie wieder mehr Früchte halten kann, der Boden, dass es auch zum Schatten kommen kann, dass die Sonne nicht komplett einstrahlt. Und das ist für einige Pflanzen gut. Und das kann bei Mais, Cassava sein, das kann auch bei Gemüsesorten sein. Und das testen wir dann letztendlich ganz konkret. Und dann kommen noch die Fragen, wenn jetzt gar kein Wasser da ist, wenn es gar nicht mehr regnet, also wenn zum Beispiel in Tansania haben wir das häufig gehabt, dass wir nicht mehr zwei Regenzeiten hatten, sondern praktisch nur noch eine in einigen Gebieten, dann müsste man schauen, ja, wie kann man das denn verbessern? Und da sind zum Beispiel Technologien so zur Bewässerung mit Solarpanels, also dass man so Solarzellen hat, kleine Pumpen, die letztendlich Wasser aus Brunnen hervorpumpen und dass man aber wirklich so wenig Wasser wie möglich, so Drip Irrigation heißt das, nimmt, dass es nicht zur Versalzung kommt. Das sind ganz viele Sachen, die man dann beachten muss und dass man aber dann auch Technologie unter Umständen einsetzt. Und das sind so die Möglichkeiten. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe Ihnen jetzt nur zwei genannt. Man kann auch anderes Saatgut verwenden, das dürreresistenter ist. Man kann sich überlegen, inwieweit man die Saatperiode, die Einsaat verschiebt zeitlich. Das gibt eben auch große Effekte auf den Ertrag. Und es geht darum letztendlich um Ertragssicherung. Mhm. Und es geht darum, dass man die Erträge in den verschiedenen Regionen soweit nicht nur erhält, sondern auch die Produktivität steigert. Und dann geht es darum, wie man die Wertschöpfung in dem jeweiligen Land auch noch verbessert. Also wie kann man, dass jetzt nicht nur der Mais geerntet ist, sondern dass man auch schaut, wie kann man denn um die Landwirtschaft auch noch Nachbearbeitungsverfahren machen, dass so kleine Unternehmen sich gründen und unter Umständen sogar noch Export stattfinden kann. Ich sage das jetzt nur mal Idealerweise, und das ist gar nicht so einfach, da gibt es riesige Hürden, was ich eben schon meinte.
Es geht schon häufig um Dürren. Also während hierzulande ja jährlich ungefähr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen, was ja eben auch die AktivistInnen in Berlin, um auf sie zurückzukommen, kritisieren, müssen ja nach wie vor Menschen auf der Welt Hunger leiden. Und da habe ich mich gerade gefragt, woher kommt der Welthunger und wie entsteht er denn?
Es gab ja kürzlich, ich glaube 2021 war es, gab es ja nochmal diesen Welthungerbericht und das waren knapp 900 Millionen Menschen, die nach wie vor hungern. Und Hunger ist eben nicht das Problem, dass zu wenig Menge in der Welt ist, sondern das hat sehr viele Probleme. Aber man muss erstmal schauen, was ist Hunger? Und wichtig ist einmal zu sagen, es gibt den akuten Hunger, das ist wirklich, man hat zu wenig. Das ist, wenn es eine Dürre gibt und dann haben die Leute über 1-2 Monate zu wenig zu essen und dann häufig, das ist zum Beispiel auch im El Niño kann das mal passieren, es kann durch Kriege passieren, durch Katastrophen und dann sind die Leute häufig, emigrieren sie in die nächsten Städte und kommen dann irgendwann wieder, die gehen können und die anderen, die da bleiben müssen, die hungern tatsächlich. Und, aber dann gibt es den chronischen Hunger, das bedeutet eben diesen ganz langen Zustand, man hat also ständig zu wenig zu essen und hat häufig eben auch noch so eine Art Fehlernährung, dass eben viel Energie, also viel Cassava zum Beispiel, was sehr energiehaltig ist, ist über viele, viele, ich würde sagen Jahre und dass eigentlich stetige Unterernährung da ist. Und das und dann das Letzte ist dieser, man sagt das häufig unter Hidden Hunger, dieser verborgene Hunger, das ist eine Form dieses chronischen Hungers, dass man sagt, da gibt es bestimmte Mikronährstoffe, die einfach fehlen. Und dann gibt es eben auch bestimmte Krankheiten, aber fast noch schlimmer ist diese Zurückgebliebenheit, gerade bei Kindern, das ist, dass eben das Gehirn entwicklungsmäßig nicht mehr so sich so entwickelt, dass eben auch Defizite im schulischen Bereich entstehen, etc. Und dann kann man in den ersten 1000 Tagen kann man sehr gut das reversibel machen, das wieder, also verändern, dass nichts war, also, dass man das wieder herstellen kann. Danach sind bleibende Schäden da und deswegen ist es so wichtig. Und da gibt es zum Beispiel so ein berühmtes Beispiel, diese also die Sweet Potato, die Süßkartoffel, die hat man so eingekreuzt, dass eben Vitamin A erhöht ist und die versucht man zu verbreiten als neue Süßkartoffel für die Menschen und dann hätte man schon dieses Defizit Vitamin A hätte man schon behoben, nur dass man, weil die Leute ja so oder so Süßkartoffeln anbauen, dann hätte man eben dieses Vitamin zugeführt. Das sind so Ansätze, die man da hätte. Und genau, und wenn man jetzt an diese Ursachen schaut, woher kommt denn dieser Hunger? Mhm. Ganz klar, wir hatten das Thema Klimawandel. Das ist das Thema, weil wir haben sowohl Extremwetterbedingungen, wir haben sowohl Verschiebungen von Niederschlagsmustern und wir haben tatsächlich die Erhöhung der Temperatur und etc. Und es führt zu Katastrophen häufig und das ist ein Riesenthema. Das Zweite sind aber wirklich auch von uns gemachte Konflikte, also Landnutzungskonflikte. Das sind Kriege, die entstehen. Das sind auch ganze Regierungen, die nicht manchmal teilweise nicht da sind und Warlords irgendwo regieren in Ländern. Also Mali zum Beispiel ist immer so ein Thema, wo Deutschland sich ja auch engagiert. Aber es ist eben sehr schwierig, dass man diese Kriege, klar, als Ansatzstelle, die zu vermeiden, aber das ist eben nicht so einfach. Dann ist es so, was ich eben auch meinte, dieser verzerrte Welthandel. Das Welthandel kann, muss nicht, ist also WTO würde ich gar nicht so groß kritisieren, sondern man muss Ansatzstellen finden, um WTO zu verbessern. Das ist das große Problem. Also in Bereichen muss man das anpassen, auch für die jeweiligen Länder. Also zum Beispiel, dass Länder besser und exportieren können nach Europa. Ressourcenverschwendung, das haben Sie eben mal genannt, das Thema. In Indien sind das bis zu 50%. Das ist Wahnsinn, was eben nicht nur verschwendet wird von den Industrieländern, aber was auch verrottet. Und das sind riesige Potenziale, die da sind und wo man die Systeme wesentlich effizienter machen kann. Und bei uns auch im Verbraucherverhalten, das setzt ja auch da an, ne? Inwieweit wir Ressourcen und Lebensmittel verschwenden. Und dann ist es schlechte Regierungsführung. Korruption gibt es und schlechte Regierungsführung führt eben auch häufig zu zu Hunger, in dem bestimmte Völkergruppen zum Beispiel auch nicht bedacht werden. Mhm. Genau. Und so ganz, ganz langfristig, was ja immer wieder gesagt wird, ist Bildungssystem und Gender, das haben wir ja schon oft gehört, das Thema. Mhm. Das sind auch zwei Themen, die ganz, ganz wichtig sind, neben natürlich dem ganz großen Thema der Armut, aber mhm. Bildung und Gender, also Geschlechtergerechtigkeit, sind riesige Ansatzstellen für eine langfristige Verbesserung. Und da sehen Sie auch, dass jedes einzelne Feld, was ich so genannt habe, verschiedene Zeithorizonte hat. Ne? Das eine, natürlich Kriege gilt es unmittelbar vielleicht zu verhindern durch Verhandlungslösungen, aber bei Bildung, das ist etwas sehr Langfristiges, wo man sagt, ja, wir müssen da investieren. Und wenn man in Bildung investiert, ist es hoffentlich möglich, dass man aus der Landwirtschaft rauskommen kann als Familienbetrieb, weil Familienbetriebe in Subsistenzwirtschaft, gerade in Afrika, das große Problem ist, dass letztendlich die einzelnen Plots, also die einzelne Ackerbaufläche immer kleiner wird durch die größer werdende Bevölkerung. Also pro Kopf gibt es immer weniger an Fläche. Und das kann man natürlich nur bedingt durch Produktivität kompensieren, durch eine erhöhte Produktivität. Letztendlich müssen Leute auch aus der Landwirtschaft raus und in andere Berufe rein und dass sich Märkte entwickeln und das, was wir eben meinten, dass sich Märkte entwickeln können und dass durch Bildung eben auch eine andere Wohlfahrt entsteht, dass also Leute ein Einkommen haben, also dieses Living Income, genau.
Sie arbeiten vor Ort mit Menschen, mit ForscherInnen zusammen, um eine Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Und da würde ich Sie nochmal abschließend gerne fragen, welche Hoffnung setzen Sie in so eine Art transformative Forschung? Also wie denken Sie, kann man Gesellschaft nachhaltiger gestalten und welche Rolle spielt dabei die Forschung?
Ja, das ist auch ein nicht so einfaches Thema, das so mal ganz kurz zu beantworten. Aber ich denke mir, was ganz wichtig ist an Schlüsselbegriffen für uns, also aber ganz grundsätzlich, man sagt heute auch ganz grundsätzlich, wenn Anpassung oder wenn Innovationen irgendwo in bestimmten Regionen implementiert werden, dann ist das häufig eben nur transdisziplinär, so nennen wir das, und im Co-Design transdisziplinär heißt, dass wir das wirklich das Problem gemeinsam definieren und den Prozess begleiten und gemeinsam Wissen auch generieren. Und das ist das eine. Und wichtig ist, dass man immer lokale Lösungen braucht, um sich anzupassen, auch an den Klimawandel. Es ist leider sehr, sehr schwierig, letztendlich, also wenn man jetzt in der Industrie denkt, dann ist es einfach, dann kann man über zum Beispiel Zertifikatslösungen Emissionen relativ gut drosseln, sage ich mal. Also Treibhausgase in der Landwirtschaft ist eine riesige Fläche und eine sehr angreifbare Fläche. Und also über Flutkatastrophen oder Klima, was wir haben, da ist es sehr schwierig, weil das so eine riesige Fläche ist, braucht man lokale Lösungen, um sich dort anzupassen, weil die Rahmenbedingungen, die sind immer anders. Und dann sprechen wir manchmal von wirklich kleinräumlichen, das sind so Naturräume, in denen dann verschiedene Orte sind, wo man die Rahmenbedingungen anschauen muss und dann Lösungen dafür finden muss. Man kann also jetzt nicht sagen, für ganz Subsahara-Afrika ist das Saatgut jetzt sehr gut, sondern es geht leider nur auf kleinräumlicher Ebene. Das ist so eine gewisse Sonderstellung, glaube ich, was Landwirtschaft hat. Genau, und das andere, und das ist eben die Frage der transformativen Forschung. Wir brauchen natürlich einerseits in der Forschung Methoden, das ist aber dann wieder etwas anders, wie man aber jetzt die Gesellschaft gerechter oder nachhaltiger machen kann, ist tatsächlich über zum Beispiel Konsum, dass man wirklich an den Verhaltensmustern des Konsums ansetzt, dass man sagt, naja, wir müssen weniger Fleisch essen, weil das ein Mithauptverursacher ist. Wir müssen vielleicht schauen, dass wir Agrarökologie oder organischen Landbau, also Produkte, die eigentlich teurer sind in der Herstellung, weil sie pro Hektar weniger Ertrag normalerweise haben, dass wir da ansetzen und sagen, wie könnte uns das gelingen, dass wir die Konsummuster derart nachhaltig gestalten, dass auch das eine Wirkung hat, also dass sowohl die Gesellschaft insgesamt nachhaltiger wird, aber durch diesen Konsum eben auch die Wirkungen, die schädlichen Wirkungen, also die externen Effekte gemindert werden. Das, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Es gibt in Europa eine riesige Eiweißlücke und das eigentlich durch die Tierproduktion, weil eben ganz viel Eiweiß gebraucht wird, um die Tiere zu füttern und die zu mästen und weil so viele Menschen Fleisch essen. Und das hat eine riesige Folge wieder auf die Sojaproduktion in Lateinamerika und wird eben teilweise der Wald abgeholzt und weil das ein sehr lukratives Geschäft ist. Und wenn man jetzt ansetzt an der Veränderung des Verbraucherverhaltens, dann könnte man eben genau diese Dinge mildern und mindern und könnte eben hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem kommen. Und das wäre ein Ansatz, der ganz spannend ist von der einen Seite. Und man kann natürlich auch die Nachhaltigkeit ansetzen, auch im politischen Bereich. Und ich sehe eben auch, dass unsere Politik natürlich setzt es mittlerweile in Deutschland auch die Rahmenbedingungen. Das will ich gar nicht so groß kritisieren, aber man kann natürlich in vielen Bereichen auch noch mehr machen. Und da meine ich ganz konkret auch in der Landwirtschaft, dass man sagt, ja, wir brauchen vielleicht mehr konkrete Programme, um sowohl Biodiversität, Nahrungsmittelproduktion und Ressourcenschutz in Einklang zu bringen. Und das kann durch vielerlei Dinge passieren. Also es kann zum Beispiel sein, dass man Uferrandstreifen hat, in dem das dann keine Pestizide mehr in das Gewässer und kein Stickstoff ins Gewässer gerät. Es kann sein, dass man Blühstreifen an bestimmten Feldern hat, damit Biodiversität und die Insekten gestärkt sind und auch insgesamt die Interaktion im Biodiversitätsbereich, dass man bestimmte Habitate errichtet. Also da sind viele Möglichkeiten gegeben und die hat man, glaube ich, in der Vergangenheit hat man die auch immer bedacht. Es ist nicht so, dass es nie es gab schon immer Umweltprogramme, aber man kann sie sicherlich schon seit vielen Jahren Umweltprogramme, aber man kann die sicherlich noch verbessern. Und das ist tatsächlich auch flankierend jetzt in der Agrarreform geschehen, im Greening-Bereich auch, in der Agrarreform auf der EU-Ebene. Und die Mitgliedsländer, die haben diese Agrarreform jetzt auch umzusetzen und ganz konkret tatsächlich Treibhausgase einzusparen zum einen, aber auch genau Biodiversität zu stärken und die natürlichen Ressourcen zu schonen, aufzubauen. Und das passiert durch ganz viele Maßnahmenpakete und dauert natürlich immer leider in der Umsetzung.
Ja. Es gibt also noch einige Möglichkeiten im Umweltschutz und um die umzusetzen, braucht es nicht nur Engagement bei den einzelnen Nationen, sondern weiterhin auch gute Forschungsarbeit. Vielen Dank also für den offenen und auch kritischen Einblick. Das war nämlich eine weitere Folge des Podcasts der Internationalen Stadt Ulm mit Stefan Sieber vom ZALF, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, und mir, Katharina Strass. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Ich freue mich drauf.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.